Ja, letzte Einheit nochmal. Ich muss sagen, ich habe die zwei Tage genossen aus mehreren Gründen. Erstmal, weil ich die Atmosphäre super cool fand. Ihr seid tolle Leute, ihr seid Mitarbeiter, ihr seid Helden. Die Leute an der Technik, die Musiker hier, einfach geniale, wirklich eine geniale Zeit. Aber eine Sache war auch noch für mich ganz, ganz genial, nämlich wir haben viel geredet über ganz wichtige Dinge, auch in Einzelgesprächen. Und das fand ich auch sehr cool. Weil manchmal gehen auch solche Veranstaltungen vorbei und man kommt irgendwie nicht auf den Punkt, auf das, was wirklich wichtig ist, was nachher auch trägt im Alltag, wenn man dann hier weg ist. Und das war nicht so, sondern wir haben gute Gespräche gehabt, miteinander gebetet, auch persönlich miteinander gebetet. Und das, denke ich, auf das kommt es eigentlich an. Und ich gehe davon aus, dass jeder auch was mitnehmen kann, oder? Könnt ihr was mitnehmen? Habt ihr eine Sache, ganz schnell, einen Satz? Ich habe zwar nur 25 Minuten, aber ich schenke euch drei. Was nehmt ihr mit, ganz schnell? Yes, super, super, sehr gut, sehr gut. Noch? Jawohl, erst selber die Sauerstoffmaske ansehen und dann den anderen. Genau, nochmal. Richtig, das sage ich gleich noch mehr dazu. Ganz spannend. Gut? Die prickelnde Liebe, die erste Liebe ist Gottes Liebe zu uns. Sehr gut, weiter. War das alles? Katastrophe. Sehr gut, da suchen wir noch die Bibelstelle, gell? Die finden wir. Ja, sonst lese einfach mal die Bibel durch ein bisschen. Ja, genau. Noch jemand? Die Evangelien einmal durchlesen, jawohl, mach das. Noch was? Der Herr kennt deine Müdigkeit und das ist wirklich so. Ja, zum Glück. Wie gut. Und, ja. Sehr gut. SPs? NPs, LPs, WPs, FPs. Na, was das ist, wisst ihr. Klar, logisch. Suche ich hier jemand? Wo bist du? Hier bist du. Komm hier vor zu mir. Auf, schnell, die Zeit. Schnell noch, bis sie vorne ist, noch jemand, der noch was hat? Schaffst du es in einer Minute?
Ja.
1,5 Minuten? 1,3 Minuten.
Ich bin auch laut genug.
Sehr cool, sehr cool. Das sind dann sehr oft, das müssen keine großen Erkenntnisse sein oder was weiß ich. Ich sage immer im Schwarzwald, das sage ich immer, es muss nicht eine Schwarzwaldtanne umfallen und dann in die Richtung zeigen, in die du gehen sollst. Sondern das sind manchmal nur so ganz einfache Dinge. Aber ihr müsst sie festhalten, weil sonst sind sie weg. Sobald ihr nach Hause kommt, kommen ganz viele Einflüsse, ganz viele Dinge, die euch die Konzentration auf das, was wirklich wichtig ist, rauben und wegnehmen. Und vor, ich glaube jetzt 5 Jahren oder so, war ich mit ein paar alten Leuten zusammen, so alles so ab 65, 70 und die haben dann, das war interessant, ein paar Tage lang haben die so jeder extra für sich zu mir gesagt, ja jetzt weiß ich endlich, was im Leben wirklich wichtig ist. Okay, und dann habe ich gesagt, damals war ich noch knapp 50, habe ich gesagt, ich bin jetzt knapp 50, will ich warten, bis ich 70 bin, um zu wissen, was im Leben wirklich wichtig ist, dann noch 5 Jahre leben und dann ist Feierabend. Dann habe ich nur 5 Jahre gelebt, was im Leben wirklich wichtig ist. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also muss ich mir jetzt schon überlegen, was ist im Leben wirklich wichtig? Weil ich den Rest meines Lebens für das leben will, was wirklich wichtig ist und nicht für irgendein, wir würden sagen, bei uns da unten kruscht. Sagt man hier kruscht? Ja. Krempel. Ja, für etwas, was nicht wirklich Wert hat. Und deswegen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und dafür will ich auch wirklich leben. Und ich will, dass man, wenn man mich heute fragt, was ist, dass ich sagen kann, das ist wirklich wichtig. Und dafür bin ich bereit, auch mein ganzes Leben zu geben. Das macht dann wirklich Sinn. Wir haben einiges gesagt. Wir haben gesagt, die erste Liebe kam ja schon. Das ist die von Gott. Ich habe mir es hier nochmal aufgeschrieben. Dann, die Welt ist nicht genug. Wisst ihr es noch? Also es geht nicht darum, dass wir Christen sind immer die Dummen, sondern wir Christen sind die, die mehr haben als alle anderen. Und das sollten wir leben, das sollten wir zeigen, dafür sollten wir auch einstehen. Dann haben wir das mit der Sauerstoffmaske. Ich wiederhole es nochmal, dass ihr es auch mitnehmt. Ja, bevor ihr es anderen gebt, braucht ihr den Sauerstoff selber. Weil sonst gehen beide dran ein. Sonst ist früher oder später für alle Feierabend. Und deswegen da dran zu bleiben. Dann habt ihr gelacht über mich, nicht ganz so arg wie meine Frau, als ich nämlich da platt über dem Wasser, ne, Füße im Boot und die Arme um diesen Stamm herum. Danke fürs Auslachen, der Herr möge euch strafen dafür. Auf jeden Fall eine ganz entscheidende Lektion. Ne? Zwischen zwei Welten, das ist nichts. Sondern im Boot sitzen, wo Jesus sitzt, das ist das Entscheidende. Da passiert noch genug, aber da müssen wir sein. Ihr seid Mitarbeiter. Lasst mich ganz kurz euch sagen, warum es gut ist, dass ihr Mitarbeiter seid. Ich habe viele Mitarbeiter, da frage ich manchmal, was bringt's dir, warum machst du das? Und irgendwie kommt ganz wenig. Ich weiß nicht, was kommen würde, wenn ich euch fragen würde, warum seid ihr Mitarbeiter? Ich glaube, manche würden sagen, ja, ich bin halt mal gefragt worden. Bei den Frommen ist es so, wenn man dann Ja sagt, dann heißt es nicht Ja, Jahr, sondern Ja, Jahrhundert oder so. Ne? Und deswegen, warum eigentlich Mitarbeiter? Ich habe mir das mal zusammengestellt, warum ich gerne Mitarbeiter in Gottes Reich. Das erste ist, weil ich dabei meine Gaben entdecke. Und jetzt kommt was. Gaben entdecken bedeutet bei Gott oder mit Gott nicht die Gaben, die ich schon immer hatte, sondern Gott ist so, dass er plötzlich auch eine neue Gabe geben kann. Oder glaubt ihr das nicht? Das heißt in der Bibel, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Das heißt, er kann dir morgen eine Gabe schenken, die du bis heute noch nicht hast. Und wenn du mitarbeitest, entdeckst du plötzlich etwas, wo du sagst, sag mal, wie geht das? Ich kann das ja plötzlich. Ja, warum? Weil er dir diese Gabe gegeben hat. Deswegen Mitarbeit ist der beste Platz zum Gabenentdecken. Ich mag Gabentests nicht so sehr. Ich mag Mitarbeiter, weil Mitarbeiter entdecken ihre Gaben, auch ohne Gabentest. Dann, weil als Mitarbeiter man Gott anders entdecken kann. Also als ich hierher fuhr, habe ich gerungen im Auto, Herr, was ist denn das, was ich den Leuten weitergeben soll? Ich habe einen ganzen Stapel Material mitgenommen, meine Bibel, und habe gedacht, ich könnte jetzt so viel sagen, was ist es denn wirklich? Und dann in diesem Zwiegespräch nochmal ganz neu Gott zu begegnen, in einem Zwiegespräch der Abhängigkeit zu Gott. Ich arbeite mit an Gottes Reich, weil dadurch Gott mir größer wird, klar wird, was er alles kann und was er tun kann. Mir wird Gemeinde neu bewusst, was es heißt, Leib Christi zu sein. Ich kenne natürlich dann auch die Schwächen und Fehler, aber das ist dann die Gemeinde, für die er sein Leben gelassen hat. Das ist interessant, im Neuen Testament, da steht, er hat sein Leben gelassen für die Gemeinde. Das wird zum Beispiel als Modell für die Liebe zwischen Mann und Frau, die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Und wenn ich mitarbeite, entdecke ich, was Gemeinde ist. Und Gemeinde ist Gottes große Liebe. Und da gehöre ich dazu und dann kann ich mitarbeiten. Übrigens, Mitarbeit führt mich auch ganz neu ins Gebet. Das ist mir passiert vor ein paar Jahren, da habe ich über das Gebet nachgedacht. Und ich habe gemerkt, ich bin einer so gewesen, der eigentlich sehr schnell zum Bitten kam. Also ich habe angefangen mit, Herr, schön, dass du da bist, ich bin auch da. Ich wollte dir übrigens noch sagen, dass ich brauche dich. Bitte, 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 Amen. Amen. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Dann habe ich durch das, was ich getan habe, angefangen, ich habe mich diszipliniert und ich sage das, weil ich habe mir das am Anfang richtig einreden müssen, dass ich das mache, um es dann auch so bis heute zu halten. Nämlich, dass ich in jedem Gebet, ich mache so einen Dreiteiler draus. Ich fange an, indem ich mich mal wegschiebe und meine Situation wegschiebe und meine Arbeit wegschiebe und einfach Gott sein lasse in meinem Gebet. Ich versuche, Worte zu finden. Manchmal schlage ich vorher bei den Psalmen auf, damit ich die Bilder von den Psalmen mit reinnehmen kann, indem ich sage, Herr, du bist meine Burg, du bist meine Zuflucht, du bist das Beste, was mir passieren kann. Und wisst ihr, was inzwischen manchmal passiert? Nicht immer. Aber dass ich da so lange brauche, dass ich gar nicht mehr zum Bitte, Bitte, Bitte komme. Und das Gute, dass ich trotzdem zuversichtlich bin, weil ich weiß, er weiß, er kennt meine Bitten, bevor ich sie sage. Aber ich fange damit an und wirklich, am Anfang muss man sich disziplinieren. Warum? Weil wir sind so anders gewohnt. Aber als ich dann da drin war, das war richtig gut. Und wir versuchen es bei uns an der ITA in Liebenzell so zu machen. Wir beten jeden Tag, jeden Morgen so die erste Schulstunde bei uns. Deswegen lohnt es sich auch zur ITA zu kommen, ist weniger Unterricht durchs Beten. Aber wir die erste Schulstunde ist Gebet, Gebetsanliegen und Gebet und Gott wirklich sagen, wer er ist. Und da geht viel Zeit drauf, aber das verändert total unser Gebetsleben. Also Mitarbeiterschaft führt mich auch zum Beten. Wo habe ich mein Blatt hier? Übrigens, Mitarbeiter gefallen Gott auch. Gott wohlgefällig sein heißt etwas tun, irgendwo in seinem Reich mit dabei sein. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Das soll es in unserem Leben sein. Deswegen bin ich gern Mitarbeiter, weil, wisst ihr, ich habe selber zwei Kinder und wenn die was gut machen, dann freue ich mich. Also die Kinder haben, wissen das, oder? Wenn man freut man sich und ich sehe Gott manchmal, ich tue was und es klappt auch noch und ich glaube, da freut sich Gott. Ist doch schön zu denken, Gott schmunzelt jetzt, weil er zuguckt, wie ich was für ihn mache. Ist das nicht toll? Ich glaube dran, ich glaube wirklich dran. So ist Gott. Gott ist nicht irgendein Gott, dem alles so egal ist, sondern das geht ihm ins Herz, wenn einer von euch sagt, ich mache jetzt Jungschar für ihn. Es gefällt ihm, da freut er sich. Ganz geniale Sache. Dann, habe ich gar nicht gesagt, aber ich will eigentlich zum Thema kommen, deswegen. Ja, also ich bete, indem ich wirklich anfange, indem ich Gott fokussiere, dann kommen die Bitten. Und am Schluss, in jedem Gebet bei mir kommt am Schluss noch dieses, dass er mich sende, dass er mich zum Segen setzt, dass er mir einen Auftrag gibt, dass er mir sagt, mit wem ich reden soll. Das kommt immer am Schluss. Und seit ich das mache, habe ich auch genug zu tun. Noch viel mehr wie vorher. Also das ist wirklich so. Ne? Ich habe zum Beispiel mit meiner Frau ein Jahr lang haben wir nicht um Gottes Segen gebeten. Ein ganzes Jahr. Und das hatte zwei Auswirkungen. Nämlich Nummer eins, er hat deswegen nicht weniger gesegnet. Das ist das Schöne. Aber wir haben gelernt, dass es im Gebet uns viel mehr darum geht, jedes Mal zu beten, mache mich zum Segen. Also ich bete ungern, das segne mich. Er segnet mich, er hat mich jetzt mit euch gesegnet. Das ist der Hammer. Er hat mich gesegnet hier mit einem tollen Raum und tolles Essen. Da ist Segen über alle Maßen. Und ich habe gelernt, am Schluss meiner Gebete immer zu sagen, Herr, und jetzt lass mich heute bei irgendjemand in irgendeiner Situation ein Segen sein. Und wisst ihr, was schön ist? Es ist schön, wenn man dann jemand sagen hört, du bist mir heute zum Segen geworden. Oder dieses Wort von dir wurde mir zum Segen. Und dann kommt wieder der Dank zu Gott und zu sagen, Herr, du hast wieder gut gemacht. Ich habe es gar nicht gemerkt. Aber ich habe dich darum gebeten und du hast gemacht. Also ihr merkt, ich muss aber ehrlich sagen, ich bin erfüllt von ganz vielen Dingen, die ich gerne euch weitergeben möchte. Aber ich will euch jetzt zum Schluss nochmal den letzten Impuls geben. Okay? Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich schon 10 Minuten mindestens. Könnt ihr noch? Nochmal richtig Luft holen und dann legen wir los. Ich hätte eine coole Geschichte, aber die lasse ich jetzt mal weg. Vielleicht ganz zum Schluss noch. Eine richtig coole. Ich habe gestern damit angefangen. Hebräer, Brief, Kapitel 11, Vers 6. Ja, das ist das, was Gott gefällt, nämlich, dass wir glauben. Um Gott zu gefallen, sollen wir glauben. Und wenn man dann sieht, wie dieser Glaube aussieht, das wird uns dann in diesem Vers beschrieben. Ich lese nochmal, da heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Was dieser Vers sagt, sind eigentlich zwei Dinge, nämlich, dass wir einen Glauben leben sollen, der deutlich macht, dass es um ihn geht und nicht um uns. Das wird eigentlich ausgesagt. Also wir sollen einen Glauben leben, und das ist das Gefährliche, bei dem nicht durchkommt, dass es um uns geht. Wisst ihr, wir glauben sehr oft um unseretwillen, damit es uns besser geht, damit alles klappt, damit wir eine richtige Arbeit kriegen, damit die Prüfung gut geht. Also wir glauben um unseretwillen. Aber was dieser Vers aussagt, ist genau umgekehrt. Glaub doch mal um Gottes Willen. Dass der Mittelpunkt deines Glaubens nicht du und dein Leben ist, dass dein Leben gelingt und dass alles gut wird, sondern dass der Mittelpunkt deines Lebens wird, ist, dass es ihm gut geht. Dass er sich freut. Dass er das, was er sieht über diese Welt, als etwas sieht, das ihm wohlgefällt. Versteht ihr den Unterschied? Und ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehört von einem richtig tollen Menschen, der gesagt hat, der Segen Gottes ist keine Garantie für gelingendes Leben. Unser Glaube ist nicht dafür da, dass unser Leben gelingt. Das ist nicht richtig. Unser Glaube ist dafür da, dass Gott ins Zentrum gerückt wird. Unseres Lebens und der Menschen um uns herum und unserer Gemeinden. Dass er in den Mittelpunkt gestellt wird. Ich glaube, dass dann auch Leben gelingen kann, wenn das passiert. Aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus des Glaubens sind nicht wir. Nochmal, wir glauben nicht um unser Selbst willen, sondern wir glauben um Gottes Willen, um ihn zu suchen, um ihm zu begegnen, um mit ihm zusammenzuleben. Darum geht's. Und die meisten Stellen im Alten und im Neuen Testament reden von der Suche Gottes, habe ich gestern schon gesagt, wenn ihr euch erinnert, nicht die Nichtchristen an, sondern die Christen. Also eine Entdeckung, die muss man machen. Das heißt, obwohl er dich gefunden hat und scheinbar er fest in deinem Leben drin ist, sollst du nicht aufhören, jeden Tag ihn zu suchen. Das heißt, jeden Morgen aufwachen und sagen, Herr, wo bist du? Herr, wo wirst du heute sein? Herr, lenke meine Augen, dass ich dorthin schaue, wo du bist. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Tage anders werden? Oder? Indem wir sagen, Herr, wo bist du heute? Wo bist du, wenn ich in die Schule gehe? Wo bist du, wenn ich mich ärgere über irgendjemanden? Wo bist du da? Und lenke meine Augen, lenke mein Herz dorthin. Und ich glaube, die Suche nach Gott fängt da an, wo uns das ganz arg ernsthaft wird. Nämlich, dass wir die Tage unseres Lebens anfangen mit der Bitte, ihn zu finden. Herr, heute möchte ich dich finden. Heute möchte ich diese besondere Gegenwart erfahren in meinem Leben. An irgendeiner Stelle, nur ganz kurz, aber ohne das will ich nicht mehr leben. Ohne das ist diese Welt mir nicht genug. Und weil sie mir nicht genug ist, will ich dich erleben und ich will dich suchen. Und die Suche fängt mit der Bitte an, dass er sich zeigt. Und ich habe auch das gestern schon gesagt, aber ich nehme es trotzdem nochmal mit rein. Ich habe euch gestern gesagt, wie gut, dass er sich schon auf der Suche nach uns gemacht hat. Bei mir damals mit 7 Jahren in diesem Kuhstall. Übrigens, Kuhstallgemeinden finde ich cool. Wisst ihr warum? Da weiß man, wer zur Gemeinde gehört. Genau. Die muffeln alle. Ne? Das war tatsächlich so, das war verboten in Spanien, Gottesdienst auf Spanisch zu feiern, die Bibel auf Spanisch zu lesen. Und deswegen Sonntagmorgens Kühe raus, Menschen rein, dann Gottesdienst gefeiert und dann Menschen raus, Kühe wieder rein. Und jeder, der rauskam, der hat gemuffelt. Und einer unter diesen Leuten, die da drin waren, das war so ein 70-Jähriger damals, der ist jeden Tag rausgelaufen. Und dann ist er mit seiner Bibel unterm Arm, so eine große schwarze Bibel, ich habe das mit 7 Jahren gesehen, der ist jeden Tag mit seiner großen schwarzen Bibel rausgelaufen und ist zum Ort gelaufen und durch den Park. Vielleicht wisst ihr das, in Spanien gibt es immer wieder so kleine Parks, wo dann die Rentner Domino spielen und so, gell? Und da ist er mal durchgelaufen und jeden Sonntag wurde er von den Leuten dort zusammengeschlagen, bis er auf dem Boden lag. Jeden Sonntag. Nur weil er die spanische Bibel unter seinem Arm trug. Und ich war 7 Jahre alt, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, der ist nicht sauber. Der muss ja verrückt sein. Der lässt sich jeden Sonntag zusammenschlagen. Oder aber er hat unterm Arm etwas, was so wertvoll ist, dass es sich lohnt, sich jeden Sonntag dafür zusammenschlagen zu lassen. Vielleicht wisst ihr, warum ich die Bibel so sehr liebe. Weil ich glaube, dass die Bibel so etwas Wertvolles ist, für das es sich lohnt, jeden Sonntag sich zusammenschlagen zu lassen. Nur ich habe den Eindruck, wir haben hier in Deutschland so ein bisschen eine Bibelinflation. Es ist so einfach, eine Bibel zu bekommen. Es ist so einfach, Bibel zu lesen. Keiner stört uns, keiner will was. Dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was wir da haben. Und die Frage nach der Suche Gottes fängt da an, wo ich ihn frage, wo bist du? Und wo ich dann in der, und das glaube ich bis heute, objektivsten und einfachsten Art Gott in seiner Offenbarung zu erleben, wo wir das in unser Leben ranlassen, nämlich, dass wir dann die Bibel aufschlagen und schauen, was hat er dazu sagen. Und ich bin keiner, der sagt, man muss, wenn man gut Christ ist, um 4 Uhr morgens aufstehen und dann 3 Stunden Bibel lesen. Und wenn man 3 Stunden Bibel gelesen hat, dann aber ist man guter Christ oder sowas. Nein, das kann sehr unterschiedlich sein. Nur, es geht nicht an der Bibel vorbei. Ich versuche das mir einzubauen. Ich habe mir zum Beispiel ein kleines Andachtsbuch in mein Handy rein, mein Äußerstes für sein Höchstes von Oswald Chambers. Und zwischendurch brauche ich immer wieder mal einen Schluck aus der Wasserflasche Gottes. Macht ihr das? Wenn ihr unterwegs seid, heute hat man immer seine Flaschen dabei, gell, mit Wasser und so. Habt ihr das auch mit der Bibel? Immer wieder mal so ein Schlückchen aus der Wasserflasche Gottes? Aber nur so einen kleinen Schluck und es erfrischt wieder und jetzt kann man wieder weitermachen. Versteht ihr, was ich meine? Dass das nicht verloren geht. Ich meine, ich habe mich zeitlang so ein bisschen immer gestört, wenn die jungen Leute zur Gemeinde dann mit ihrem Handy kommen und da die Bibel-App haben. Ich finde immer noch Bibel so. Aber inzwischen ändert sich mein Herz da auch. Verzeiht mir, ich bin halt schon alt. Ich brauche länger, bis ich mich barmherzig niederlasse in die Regionen der Medienlandschaft, der modernen Medienlandschaft. Aber das tue ich jetzt einfach und ich sage mir, egal wie. Aber schlag die Bibel auf. Hab die Bibel aufgeschlagen in deinem Zimmer, weil wenn du das nicht machst, bis sie aus dem Regal genommen ist und du die richtige Stelle gefunden hast, musst du schon wieder das nächste machen, du liest deine Bibel nicht. Die Bibel ist das, wofür es sich lohnt, sich jeden Sonntag zusammenschlagen zu lassen. Klingt vielleicht verrückt. Aber ich habe das gesehen, ich habe es erlebt und ich habe gesagt, ich will mein Leben danach ausrichten. Und manchmal ist es Überwindung. Bei mir ist nicht so, dass ich jeden Tag Bibel lesen will. Jetzt aber, gib's mir 10 Kapitel. Aber ich weiß, ich brauche das. Ich brauche das genauso wie mein Brot jeden Tag. Hat es nicht auch Jesus gesagt? Glaubt ihr das, was Jesus sagt? Ist es wichtig oder nicht wichtig? Und was sagt er? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern? Er hat es ja gesagt. Ich meine, manchmal glaubt man dann das mehr, wenn man beweisen kann, das hat ja Jesus gesagt. Ne? Jesus hat gesagt, dass wir jeden Tag leben sollen von diesem Brot des Lebens, von dem Wort Gottes. Sucht euch eine gute, verständliche Bibelübersetzung. Nehmt nicht eine, die ihr gar nicht versteht und ärgert euch nachher, weil das alles so komisch ist, sondern holt euch eine gute Bibelübersetzung, die aber verständlich ist für euch. Und dann fangt an, mal drin zu lesen, kleine Abschnitte. Und man muss nicht immer graben, bis was rauskommt. Denn allein in die Bibel reinzuschauen und einfach sich von ihr prägen zu lassen, verändert uns. Und darum soll es gehen. Gott suchen da, wo er sich uns offenbart. In der Bibel, das ist, ich gebe euch mal ein paar Gründe, warum wir überhaupt Gott suchen sollen. Wollt ihr ein paar gute Gründe dafür? Ein paar gute Gründe, warum sollten wir Gott suchen? Bibelstellen, Psalm 9, Vers 11, da heißt es, er verlässt nicht die, die ihn suchen. Alle anderen verlässt er. Nein, steht nicht drin. Aber da steht, er verlässt die nicht, die ihn suchen. Das heißt, ist ja eigentlich falsch, also ist nicht logisch. Aber für Gott ist es logisch. Er sagt, wenn du mich suchst, dann bin ich bei dir. Also such mich, denn solange du am Suchen bist, ich bin da. Ganz komisch, oder? Aber Gott ist so. Gott ist so ganz anders, zum Glück, wie wir. Da ist nicht alles logisch, aber es ist gut. Und er sagt, suche mich, dann verlasse ich dich nicht. Wenn du sagst, ich habe den Eindruck, Gott hat mich verlassen. Es kann sein, dass du schon lange nicht mehr nach ihm gesucht hast. Weil er hier in der Bibel sagt, im Psalm 9, wenn du ihn suchst, dann bin ich da. Dann wird er da sein. Oder es heißt, oh, das ist, jetzt kommt was. Sprüche 8, Vers 17 steht Folgendes. Genießen, okay? Könnt ihr? Ja, man muss ein bisschen anschlotzen. So, da heißt es, er liebt die, die ihn suchen. Ja, und ich weiß, jetzt kommen natürlich all die frommen Phrasen, die immer, ja, aber Gott liebt doch jeden. Das glaube ich. Aber ganz besonders die, die ihn suchen, denn sonst wird es da nicht stehen. Oder? Also da ist ein Geheimnis der Liebe Gottes, dass er denen schenkt, die ihn suchen. Die nach ihm fragen. Die morgens aufstehen und sagen, wo bist du, Herr? Ich will dich heute erleben. Die liebt er. Das ist wie der Papa, der sich im Schrank versteckt, weil er versteckt spielt mit seinen Kids und die dann suchen und er freut sich, meine Kinder suchen nach mir. Ja, habe ich früher mit meinen Kids gemacht, ne? Und irgendwann mal, wenn sie einem nicht gefunden hat, hat man extra mal ein bisschen gehustet oder so, damit sie drauf kommen, man ist im Schrank. Dann wurden sie größer und haben abgeschlossen. Nein, aber Gott liebt, wollt ihr von Gott Geliebte sein? Das kann man jetzt ganz oberflächlich machen, ja, liebt halt jeden. Nein, man kann es aber auch ganz tief machen. Mit einer Wahrheit, die einem das Herz in Beschlag nimmt. Nämlich die, wenn ich ihn suche, dann bin ich ein Geliebter Gottes. Boah, da geht es mir kalte Buckel runter. Er liebt mich, weil ich nach ihm suche, weil er es mir wert ist, von meiner Zeit zu nehmen und zu sagen, Herr, ich mache mich jetzt auf die Suche nach dir. Also ein guter Grund, ihn zu suchen. Ein weiterer Grund, in Amos Kapitel 5, die Verse 4 und 6, da heißt es, sucht den Herrn und ihr werdet leben. Wenn manchmal unser Leben so ein bisschen wie eingestaubt scheint und muffig und immer gleich und so, dann heißt es, ihr sucht mich, dann kommt Leben in euer Leben. Amos 4 war es, gell? Amos 5, 4 und 6. Sorry, ja, jetzt. Also, das Leben hineinkommt. Ich habe euch das gesagt am ersten Tag, diese Wette, die ich gern mit Schülern in Schulen abschließen will, aber keiner macht mit. Ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass es ist nicht immer ein gelingendes Leben, wenn man mit Gott lebt, was ich vorhin gesagt habe, aber es ist immer ein Leben, das mehr ist als ein ganz normales Leben ohne ihn. Dann kommen plötzlich Fragen auf, die vielleicht sonst nie kommen würden. Über meine Zukunft, was mache ich jetzt? Ich habe in unserer Gemeinde ist ein Mann, ist ein Ehepaar, die haben keine Kinder, leider hat Gott ihnen das nicht geschenkt, aber sie sind voll bei Gott dran und er hat einen super Job. Und nebenher tut er noch im Gefängnis jungen Leuten das Evangelium weitersagen. Ein genialer Mensch, wenn der hier wäre, das wäre toll mal zu hören, was er da so erlebt. Und jetzt trifft er mich und sagt, du, ich habe eine Anzeige gesehen, da sucht ein christliches Wort, eine christliche Institution, sucht genauso jemand wie das, was ich studiert habe. Und ich bin ganz unruhig, ob ich das vielleicht sein sollte. Und ich suche gerade bei Gott, ob er mir sagen kann, ob ich das bin. Eigentlich geht's mir gut in meiner Arbeit, ich verdiene super gut, alles super gut, aber vielleicht ist es das ja. Und dann sagt er eben das und das hat mich so froh gemacht. Er hat nicht gesagt, ich suche eine Antwort. Er hat gesagt, ich suche Gott. Merkt ihr den Unterschied? Manche suchen Gott wegen Antworten. Wir sollen Gott nicht wegen seinen Antworten auf unsere Lebensprobleme suchen, sondern wegen ihm. Merkt ihr da einen Unterschied? Es gibt so ein altes Buch, gibt es inzwischen immer neu, es wurde nicht aufgelegt, das heißt Glück suchen und Gott finden. Glück suchen und Gott finden, tolles Buch. Und da wird es deutlich gemacht, suche Gott nicht, weil du Antworten auf die Probleme deines Lebens haben musst, sondern suche Gott einfach nur um seinetwillen. Und das ist genug. Selbst wenn er keine Lösungen auf deine Probleme bietet, selbst wenn er keine Antworten bietet, dein Leben wird voller Leben werden, weil du ihn gesucht hast und er sich dann auch finden lässt. Macht das Sinn? Also ganz logisch ist es nicht, aber es ist eben Gott. Sorry, ich jetzt auch gern manchmal logischer. Apostelgeschichte 17, 27, da heißt es, ein weiterer Grund, ihm zu suchen, ist, dass er nahe ist. Er ist nicht ein ferner, ein distanter Gott, ein Gott, der weit weg ist, sondern er ist nahe. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, du fragst nach vorne, wo bist du, Herr? Und dann spürst du schon seine Hand auf deiner Schulter. Hier bin ich. Hier bin ich. Guck mal, hier bin ich. Er ist nahe. Er ist viel näher, als du glaubst. Ich habe manchmal in vielen Lebenssituationen den Eindruck gehabt, er ist nicht da und er lässt sich nicht finden. Und dann habe ich gemerkt, ich habe falsch geschaut nach ihm. Warum? Ich habe eine Antwort gesucht und nicht wirklich ihn. Versteht ihr mich? Und als das klar wurde in meinem Leben, habe ich plötzlich gemerkt, er ist immer ganz nahe. Er ist immer ganz nahe. Aber er kommt da nicht mit einer Antwort, er kommt da nicht mit einer Lebensweisheit, die alles gut macht oder mit einem Wunder, das alles gut werden lässt, sondern einfach, er ist einfach nur da. Habe ich euch erzählt von diesem Moment in Spanien, ich glaube beim ersten Mal, wo ich so total am Ende war? War total am Ende, Probleme, wir hatten ein Riesenproblem in unserer Familie und ich war wirklich total am Ende. Und wisst ihr, was er mir geschenkt hat? Er hat mir nicht eine Antwort, das Problem war dann noch ganz lange, 2, 3 Jahre war das so. Aber wisst ihr, was er mir geschenkt hat? Das Wissen, ich bin da. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, das reicht ja. Wisst ihr, wenn er da ist, ist alles andere plötzlich nicht mehr entscheidend. Wenn er wirklich da ist, wenn ich weiß, dass er neben mir ist, dann wird alles so zweitrangig. Ich habe selbst da in dem Moment dann, wo ich das kapiert habe, lächeln können in dem Wissen, ach, du bist ja da. Ich glaube, der Christian hat das vorgelesen heute Morgen. Und dann, wenn er da ist und wenn er für uns ist, wer oder was mag dann gegen uns sein? Na, heute Morgen, gell? Tolle, tolle Stelle, Römer 8, 31. Wenn er da ist, das heißt, nicht wenn er alles regelt, nicht wenn er alles gut macht, sondern einfach nur, wenn er da ist. Und das macht das sehr gerne. Ein anderer Grund, Matthäus 7. Es gibt ganz viele Gründe. Matthäus 7, Verse 7 und 8, da heißt es, dass wenn wir ihn suchen, er sich finden lässt. Das ist ein guter Grund, weil er sich finden lässt, wenn wir dranbleiben. Und es gibt nochmal viele, viele Gründe. Ein Grund übrigens, der ist nicht so schön, den kann ich euch gleich sagen. Das heißt in der Bibel, sucht, solange er sich finden lässt. Noch lässt er sich finden, aber es kommt der Tag, an dem man ihn nicht mehr finden kann. Und stellt euch mal eine Welt vor, stellt euch mal ein Leben vor, ohne dass man Gott finden kann. Kann ich mir mal kurz vorstellen? Das ist für mich Hölle. Der Moment, wo Gott nicht mehr aufzufinden ist. Wahnsinn, oder? mal vorstellen, was das bedeutet. Und er sagt, sucht mich, solange ich zu finden bin, das ist eine gute Sache. Und dann macht er das. In 1. Chronik 16 steht, wir sollen ihn suchen, damit unser Herz sich wieder erfreut. Freude kommt in der Gottessuche. Es ist wie so, nicht eine Schnitzeljagd, sondern eine Gottesjagd. Und dann kommt Freude auf, wenn wir ihn finden, wenn wir merken, da ist er. Das ist eine geniale Sache. Wo kann man Gott finden? Ich mache jetzt ganz schnell. Die Hauptsache, ich bin davon total überzeugt, ist die Bibel, ist sein Wort. Davon bin ich total überzeugt. Und bitte, ihr jungen Leute, ich sage das wirklich mit ganz viel Emotion. Ich liebe euch, ich liebe eure Generation, weil ihr Leute seid, die ihr Gott ehrt in allen Stücken. Und das hat uns vielleicht gefehlt. Das war mehr so, ich muss tun. Und ihr seid, hey, ihr habt ein Herz, ihr wollt Gott die Ehre geben. Das ist sehr, sehr, sehr genial. Aber bitte, tut das nicht, indem ihr die Bibel zur Seite schiebt. Sucht in der Bibel nach dem Grund, Gott zu ehren. Und dort wird der beste Lobpreis geboren. Sucht in der Bibel nach dem Grund, Gott zu ehren. Dort wird der beste Lobpreis geboren. Und viele dieser Lieder, auch was wir heute gesungen haben, ich bin mir sicher, sie sind aufgrund dieser Erfahrung entstanden. Eine Wahrheit Gottes, die man vielleicht selber gar nicht in dem Moment erfährt und erlebt, aber man weiß, das ist so. Und dann kann man das singen und kann man das beten. Sucht in der Schrift, denn dort, sagt Jesus, dort bin ich zu finden. Selbst im Alten Testament ist er zu finden. Das wäre zum Beispiel was, wäre erst einmal 6 Monate Bibel lesen, nur um Jesus darin zu finden. Wäre das was? Gar nichts anderes fragen, sondern nur, wo bist du, Jesus? Und dann drin suchen und dann zu sehen, wie ist er denn? Was macht er denn? Was sagt er denn? Da war es herzvoll von Jesus. Und dann müssen wir drüber reden. Wo kann ich Jesus noch finden? Ich kann Jesus finden, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt geworden, ich kann Jesus im Anderen finden. Das ist bei Bonhoeffer. Kennt ihr Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer, der hat immer gesagt, der hat was ganz Weises gesagt. Der hat mal gesagt, der Christus im Anderen ist oft stärker als der in dir. Das hat Bonhoeffer gesagt. Der Christus im Anderen ist oft stärker als der in dir. Und das ist mir aufgefallen. Wenn ich mit Menschen rede, die Jesus suchen, die mit Jesus leben und mit ihnen rede und die Zeit mir nehme hinzuhören, dann merke ich plötzlich, hier ist Jesus. Und ich will auch jemand sein, wenn man mit mir redet, dass der andere merkt, hey, da ist Jesus. Nicht in Person. Also als wir in Ecuador waren, da hat eine Familie, die waren Freunde, die haben meiner Frau die Lydia geschenkt. Ihr wisst nicht, was Lydia ist, oder? Ihr Frauen, eine Zeitschrift für Frauen, die Lydia. Na? Und die kamen dann so alle 6 Wochen, dann kam die Lydia zu uns, na? Nach Ecuador. Und ich habe, als das so klar war, habe ich gesagt, ich werde die Lydia nicht anrühren. Na? Fremde Frauen rührt mich nicht an, als treuer Ehemann, ich werde die Zeitschrift nicht lesen. Und ich habe das auch recht lange ausgehalten. Aber eines Tages, meine Frau war nicht da. Und die Lydia, die lag so auf dem Tisch. Und dann habe ich die Lydia genommen und habe sie aufgeschlagen, genau in der Mitte. Da, wo die Klammern sind, ne, da geht sie immer auf. Und dann steht oben ganz groß am Titel, mein Mann ist wie Jesus. Ich habe das Ding zugeschlagen, habe das weg und habe gedacht, nein! Nie wieder Lydia. Ich rühre keine fremde Frau mehr an. Geht nicht. Was habe ich gelernt? Ich habe mir gedacht, wenn meine Frau von der Lydia angefragt wird, über mich was zu schreiben, was würde sie denn als Titel drauf machen? Könnt ihr euch vorstellen, das war, boah, da wird man ganz klein und ganz schwach. Dann ist plötzlich alles Pastorhafte und Missionarische und Fromme plötzlich weg. Und man merkt, dass man eigentlich so wenig zu bieten hat. Und ich glaube, ich werde nie so sein wie Jesus. Aber ich will es schaffen, dass wenn Menschen mich sehen, mit mir reden, mir begegnen, mit mir Dinge gemeinsam tun, dass ein bisschen was von diesem Jesus zu finden ist. Und ich bin froh, Menschen, mit denen ich rede, und ich merke plötzlich, da ist Jesus zu finden. Und der Jesus in mir wird stärker durch den Jesus, der im anderen ist. Oh, das ist doch was, oder? Jesus im anderen zu finden. Und deswegen redet in euren Mitarbeiternkreisen nicht über Probleme oder nur über Probleme und Schwierigkeiten und sonst irgendwas, sondern redet doch von Jesus. Ich war in einem Jugendkreis. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich war noch nie bei EG-Jugendkreisen. Keine Ahnung, bei euch ist sehr cool. Super cool. Bei uns ist es so, also Jugendkreis fängt an, indem man zusammenkommt, dann sagt einer, was man singt, und dann singt man ein paar Lieder. Und wenn die paar Lieder gesungen wird, geht's Kessler rum. Habt ihr das auch? So eine Kollekte, dann geht so eine Kasse rum, dann kann man was reinmachen. Und wenn das dann fertig ist, kommt vielleicht noch ein Lied oder es heißt gleich so, und jetzt kommen wir zum Thema. Und dann macht einer so eine Einleitung, und wenn es ganz modern ist, gibt es noch eine Gruppenarbeit, ansonsten macht der von Anfang bis Ende Schluss. Und so, das ist ja immer so. Ne? Also das finde ich auch immer nett, dass die Jungen sagen, die Gemeinschaften verändern sich nicht, aber die Jugendkreise, die laufen so, wo ich noch jung war, war es genauso. Ist bei euch nicht so. Also bei uns ist es so. Katastrophe. Wie? Genau, aber sonst gleich, oder? Ja, wusste ich doch, immer in die Richtung. Okay, und dann bin ich da hingegangen und soll das Thema machen. Da sage ich, Moment, als Kessler rumging, habe ich, Kessler sagt man gar nicht bei euch, gell? Kasse, Kässchen, Kollekte, ist ja egal. Kessler, habe ich gesagt, Moment. Kann jemand, bevor ich mit dem Thema anfange, erzählen, was er diese Woche mit Jesus erlebt hat? Die Augen gingen zum Boden, als wollten sie alle beten. Sieht sehr fromm aus, aber zeigt unendliche Armut des geistlichen Lebens. Ich habe dann was erzählt, und wie gesagt, es war keine Schwarzwaldtanne, sondern was ganz Einfaches. Ein paar Wochen später war ich wieder in diesem Jugendkreis, und wir waren wieder an dem Moment des Kesslers rumgehen. Und ich habe gesagt, Moment, bevor ich mit dem Thema anfange, kann jemand erzählen? Nichts gab. Drittes Mal dort, genau das Gleiche. Und ich glaube, es war beim vierten oder fünften Mal, als ich das mache, da bin ich fast erschrocken, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Denn da meldet sich plötzlich eine Jugendkreislerin und sagt, ich habe diese Woche was mit Jesus erlebt. Dann hat sie erzählt, was sie erlebt hat, die ist Erzieherin im Kindergarten und sie hat Bewahrung erlebt. Dann hat sie das erzählt und mein Herz wurde ganz, ganz, ganz groß. Da war Jesus drin. Der ich gefragt habe am Morgen, wo bist du, Herr? Er wurde gegenwärtig in dem, was diese Jugendbündlerin erzählt hat. Und so ging es von Mal zu Mal, wurden mehr Leute wach dazu zu erzählen, was sie in der Woche zuvor mit Jesus erlebt haben. Und dann kam Jugendbundstunde, da ging ich dorthin und dann ging wieder das Kessel rum und dann haben die wieder angefangen, ohne das, was ich gesagt habe, zu erzählen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Moment, ich will auch noch mein Thema machen heute. Weil ich Gott im Anderen finde, manchmal viel stärker, wie in mir selbst. Und deswegen redet über euren Glauben, gebt Zeugnis, erzählt auch die kleinen Dinge, die sind kein Zufall, die sind von Gott gemacht. Er leitet, er führt, er ist dabei. Versteht ihr, was ich meine? Sucht Gott in der Bibel, sucht Gott im Anderen, sucht Gott in der Gemeinde, sucht Gott, wo ihr könnt, fragt jeden Morgen danach, Gott, wo bist du? Und das ist jetzt eigentlich nur eine Einleitung so zu diesem Thema. Das ist ein Thema, das nicht zu Ende kommt. Ich habe vorhin erzählt, ich bin dabei schon 4 Jahre an diesem Thema und ich würde gern mein erstes Buch über dieses Thema schreiben. Dürft gern mitbeten, dass ich das schaffe. Also in spätestens 4 Jahren soll es dann fertig sein. Aber das wäre was, weil ich glaube, das ist es, um was es geht. Gott zu suchen und das bewegt uns dann. Das ist meine Bewegung. Wo bist du? Und dann starte ich und guck, wo ist er denn eigentlich? Das ist die Bewegung, die wir brauchen, um hinauszugehen in diese Welt als Gottessucher, die dann erleben, er ist da, er ist ganz nahe. Und er gebraucht uns, um großartige Dinge zu tun. Davon bin ich überzeugt. Hey, verzeiht mir, dass ich meistens zu lang war. Verzeiht mir, dass ich manche Themen nur angeschnitten habe und nicht zu Ende gebracht habe. Verzeiht mir, dass vielleicht manches dabei war, wo ihr sagt, na gut, das hat nicht so in mein Leben reingepasst. Verzeiht mir, wenn ich vielleicht zu wenig Zeit hatte, mit euch eine ganz persönliche Frage anzugehen. Da bitte ich euch um Verzeihung. Aber ich bitte euch von ganzem Herzen, nehmt eine Sache mit. Nehmt sie mit und gebt sie weiter an jemanden, der nicht hier war. Macht Gott in eurem Leben noch größer, wie er jetzt schon ist, indem ihr ihm die Ehre gebt, ihm sucht und im Mittelpunkt stellt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, nein, ich wünsche es euch nicht, ich segne euch. Ich segne euch mit diesem guten Zuspruch Gottes, den er für euch hat. Er ist gut, er ist treu, es lohnt sich wirklich. Gott segne euch. Der Redner letztes Jahr hat zu mir gesagt, da musst du hin, das ist ein cooler, tolle Mitarbeiter. Ich habe gedacht, ja klar, kenne ich überall. Aber ihr seid es wirklich. Ja, trotz euch. Super. Gottes Segen euch. Vielen Dank.